Ja, lasst uns noch einmal zusammen beten. Ja, Herr, das haben wir gerade gesungen. Du hast dein Blut für uns vergossen, damit wir Leben haben können. Du bist der auserwählte, kostbare Eckstein, auf dem die Gemeinde gebaut wird, aus vielen verschiedenen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen. Und wir bitten dich, dass wir ja, das wieder ganz neu erkennen, dass du wirklich der Retter bist, der für alle Menschen gekommen ist, damit sie in dir neues Leben finden durch das, was du für uns am Kreuz getan hast. Bitte öffne uns die Augen dafür und öffne uns auch die Augen für dein kostbares Wort heute Morgen. Amen. Ich bin ja ein ganz großer Fan von Biografien. Ich weiß nicht, wer von euch auch gerne Biografien liest oder sich anhört. Ich finde vor allem christliche Biografien spannend, einfach zu hören, wie Gott im Leben von anderen Menschen wirkt und was er in ihrem Leben tut. Und ich habe etwas zum ersten Mal jetzt getan. Ich habe nämlich eine Biografie gelesen oder gehört von einer Gemeinde. Da hat jemand die Geschichte einer Gemeinde aufgeschrieben über die letzten 150 Jahre und das fand ich super spannend. Es war eine Gemeinde in Amerika, die Capitol Hill Baptist Church in Washington D.C., und ja, da wird einfach so das Gemeindeleben erzählt. Eine Begebenheit fand ich sehr spannend, nämlich davon zu erfahren, wie 1996 die erste Afroamerikanerin in die Gemeinde damals aufgenommen wurde. Das war zu der Zeit der sogenannten Rassentrennung in Amerika, wo es ja zum Beispiel Schulen für Weiße und Schwarze gab. Und auch die Gemeinden waren in der Regel getrennt. Und diese Gemeinde hat dann zum ersten Mal eine farbige Frau in die Gemeinde aufgenommen. Und als Reaktion darauf, hört man dann, sind vier weiße Familien haben dann die Gemeinde verlassen. Und ich habe so gedacht, ja, vielleicht hätten sie das anders entschieden, wenn sie ein tieferes Verständnis von dem Evangelium von Jesus Christus gehabt hätten. Denn dieses Evangelium bringt ja Menschen zusammen aus allen Völkern, Nationen, Völkern und Stämmen und Einherrschaft von Jesus Christus. In der Gemeinde Jesu gibt es keine Trennung nach Hautfarbe, nach Nationalität oder kultureller Prägung. Einheit inmitten von Vielfalt, das ist das, was die Gemeinde Jesu auszeichnet, beziehungsweise auszeichnen sollte, auch heute noch. Und auch in der Zeit von Paulus, wir beschäftigen uns gerade mit dem Römerbrief, und den hat ja Paulus geschrieben, gab es Spannungen in dieser Frage. Nämlich Spannungen zwischen Juden und Heiden, unterschiedlichen Volksgruppen sozusagen. Und Paulus, der ja selber ein Jude war, hat seinen besonderen Auftrag darin gesehen, so bezeichnet er sich auch selber am Anfang des Römerbriefs, ein Apostel für die Heiden zu sein. Er hatte verstanden, dass der Erlösungsplan Gottes keine Grenzen kannte und dass beide, Juden und Heiden, durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden sollten. Darum wollte er, wie wir dann auch später im Römerbrief lesen werden, sein bisheriges Wirkungsfeld verlassen und Richtung Westen aufbrechen, Richtung Spanien, um dort Menschen zu erreichen, die noch nie von Jesus gehört hatten. Und sein Ziel war es, und deshalb schreibt er auch den Römerbrief, die Gemeinde in Rom quasi mit an Bord zu bekommen für diese Mission, dass sie ihn auf dieser Mission unterstützen und ihm dabei helfen. Aber um das zu erreichen, muss er sie erst einmal davon überzeugen, dass diese Idee, dass Juden und Heiden gemeinsam unter der Herrschaft von Jesus das neue Gottesvolk bilden, davon muss er sie überzeugen, dass das Gottes Idee und Gottes Plan ist und nicht irgendwie eine verrückte Idee von ihm als irgendeinem Spinner, der sich das ausgedacht hat. Um diese Überzeugungsarbeit, ich weiß nicht, ob ich hier... Geht das hier? Jetzt geht's? Okay, aber das ist... Ich mache mal weiter. Also, um diese Überzeugungsarbeit, darum geht es jetzt in Römer 9 bis 11. Wir starten jetzt quasi in einen neuen Abschnitt in den Römerbrief. Und Paulus hatte selber in seinem Dienst ganz heftigen Widerstand erlebt, vor allem von seinen eigenen jüdischen Landsleuten. In der Apostelgeschichte lesen wir zum Beispiel davon, dass ihm ganz krasse Vorwürfe gemacht würden. Zum Beispiel wurde über Paulus da gesagt, ihr Männer von Israel, helft uns. Das ist der Verräter, der mit seiner Lehre überall in der Welt gegen unser Volk hetzt, gegen das Gesetz und gegen diesen Tempel hier. So haben die oder einige Juden oder viele Juden das wahrgenommen, was Paulus getan hat, dass er das Evangelium von Jesus auch zu den Heiden gebracht hat. Und solche Vorwürfe wurden ihm gemacht aufgrund dieses Einsatzes für das Evangelium und insbesondere für die Heiden. In Bezug auf Paulus und das Evangelium von Jesus Christus, das er gepredigt hat, standen deshalb einige Fragen im Raum, die ja damals immer wieder aufploppten und gefragt wurden. Zum Beispiel die Frage, ist das Zuwenden von Paulus zu den Heiden, ist das ein Abwenden von seinem eigenen Volk, den Juden? Und vielleicht noch viel grundlegender, wenn Gottes Segen gerade so stark zu den Heiden fließt und weniger zu den Juden, heißt das, dass Gott das Volk Israel im Stich gelassen hat? Ist Gott noch treu gegenüber seinen Verheißungen, die er diesem Volk gegeben hat? Und das sind die Fragen, mit denen Paulus sich jetzt in Römer 9 und 10 und 11 beschäftigen wird. Und ich lese uns mal zunächst die ersten 5 Verse aus Römer 9, wo er anfängt, auf diese Fragen zu antworten. Was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen, Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. In diesen Versen sehen wir Paulus Schmerz über den geistlichen Zustand seines Volkes. Wenn irgendjemand Zweifel an Paulus Loyalität und Liebe zu seinen jüdischen Volksgenossen hatte, dann sollten diese Verse eigentlich diese Zweifel ausräumen. Denn was Paulus hier sagt, sagt er nicht leichtfertig, wie er in Vers 1 deutlich macht. Er tut es in der Gegenwart Christi und unter Berufung auf den Heiligen Geist. Und seine Worte drücken hier die tiefe Zuneigung und die echte Hingabe gegenüber seinen Familienangehörigen, gegenüber seinen Brüdern aus. Und wir sehen hier, ihr Wohlergehen liegt ihm ohne Zweifel am Herzen. Aber es gibt etwas, was ihn zutiefst traurig macht in Bezug auf seine Herkunftsfamilie, in Bezug auf die Israeliten. Die Antwort darauf finden wir in Vers 3, wo Paulus sagt, ich wäre sogar bereit für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Was Paulus hier sagt, sind sehr krasse Worte und sie erinnern ein bisschen an das, was Mose gesagt hat, nachdem das Volk Israel nach der Befreiung aus Ägypten das goldene Kalb angebetet hat. Mose hatte damals gebetet, vergib ihnen doch ihre Sünden. Wenn nicht, so streiche lieber mich aus deinem Buch aus, das du geschrieben hast. Mose wäre bereit, sein eigenes Leben einzusetzen, um das seines Volkes zu retten. Und Paulus sagt hier, lieber will ich anathema, lieber möchte ich verflucht und aus der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen sein, wenn ich sie dadurch retten könnte. Paulus listet dann in den Versen 4 und 5 alle Vorrechte oder viele Vorrechte des Volkes Israel auf. Und er benutzt hier das Wort Israel zum allerersten Mal. Davor hat er, wenn er über Juden und Heiden gesprochen hat, hat er immer das Wort Juden verwendet. Und hier verwendet er das erste Mal dieses Wort Israel, um zu zeigen, das ist das Volk, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat in der Vergangenheit. Und nicht zuletzt sagt er dann, dass aus der Mitte dieses Volkes der Messias hervorgegangen ist, Jesus Christus. Und doch hat der Großteil der Juden zu der damaligen Zeit Jesus Christus nicht als Messias angenommen. Das war das, was Paulus in Vers 3 sagt und was auch in den anderen Teilen des Neuen Testaments deutlich wird. Und sie hatten dadurch nicht Anteil an dieser Rettung, die Jesus Christus gebracht hat, weil sie nicht geglaubt haben. Sie waren verloren und aufgrund ihres Unglaubens auf dem Weg ins Verderben. Und das machte Paulus unglaublich traurig und schmerzte ihn sehr, diesen geistlichen Zustand seines eigenen Volkes zu sehen. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, ob wir etwas von diesem Schmerz, den Paulus hier hatte, überhaupt kennen. Von dieser tiefen Traurigkeit darüber, dass Menschen aus der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen sind, weil sie nicht an Jesus Christus glauben und ihn abgelehnt haben. Als ich jung war, als ich frisch zum Glauben gekommen war, Lobpreislieder gesungen. Und eins hatte diese Zeile in diesem Lied: Break my heart for what breaks yours. Also brich mein Herz für das, was dein Herz bricht, Gott. Wir sehen auch, wie Jesus zerbrochenen Herzens war, als er nach Jerusalem gekommen ist und über Jerusalem geweint hat, weil die, für die er gekommen ist, ihn abgelehnt haben und das Leben nicht hatten. Lasst uns also auch dafür beten, dass unser Herz, so wie das Herz von Mose, von Paulus und von Jesus, tiefen Schmerz darüber empfindet, dass viele Menschen auch in unserem Land, trotz der vielen geistlichen Privilegien, die auch wir in diesem Land haben, dass sie trotzdem Jesus Christus ablehnen. Die Spannung, die Paulus dann in diesen ersten 5 Versen dieses Kapitels beschreibt, dass Israel trotz dieser unglaublich vielen geistlichen Segnungen den wichtigsten geistlichen Segen verpasst hatten, das ist die Vorbereitung auf das, was Paulus dann in den nächsten Versen und in den nächsten Kapiteln behandeln wird. Und ich lese mal weiter ab Vers 6. Es ist nun nicht etwa so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden wären, aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel. Nicht alle, die von Abraham abstammen, sind deshalb schon seine wahren Kinder. Vielmehr war zu Abraham gesagt worden, als deine Nachkommen sollen die gelten, die von deinem Sohn Isaak abstammen. Mit anderen Worten, nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern Gottes. Zur wahren Nachkommenschaft Abrahams werden nur die gerechnet, die aufgrund der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, von ihm abstammen. Diese Zusage lautete nämlich so: Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wiederkommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Und nicht nur dieses eine Mal war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie Zwillinge bekamen. Beide waren zwar Söhne unseres Stammvaters Isaak, aber Gott ist es, der beruft. Noch bevor sie daher geboren waren und irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten, sagte er zu Rebekka: Der Ältere wird sich dem Jüngeren unterordnen müssen. Damit bekräftigte Gott die bleibende Gültigkeit seines Plans, nachdem seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner eigenen freien Entscheidung. Darum heißt es in der Schrift auch: Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. Paulus behandelt in diesem Abschnitt die Frage, ob die Situation, die er gerade beschrieben hat, dass die meisten Israeliten nicht die Rettung durch Jesus erfahren haben, nicht nahelegt, dass Gott seine Verheißung nicht erfüllt hat. Und Paulus' Antwort ist sehr klar. Er sagt: Es ist nun nicht etwa so, dass Gottes Zusage hinfällig geworden wäre. Das ist die These, die sich durch diese ganzen Kapitel durchzieht. Gott hat seine Verheißungen nicht unerfüllt gelassen. Sie sind nicht hinfällig geworden. Warum? Und er erklärt das dann, weil eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel gehören. Und er sagt: Guckt mal, unter den leiblichen Nachkommen Abrahams gab es schon von Anfang an eigentlich zwei Arten von Kindern. Und wenn wir die Geschichte von Abraham und den Kindern, die er hatte, kennen, dann wissen wir, dass Gott Abraham Nachkommen versprochen hatte mit seiner Frau Sarah. Und das, obwohl sie beide schon sehr, sehr alt waren und eigentlich keine Kinder mehr kriegen konnten und bis dahin auch gar keine Kinder bekommen hatten. Und irgendwann wurden Abraham und Sarah etwas ungeduldig und sie dachten, sie müssten Gott auf die Sprünge helfen, dass sich seine Verheißung tatsächlich noch erfüllt. Sie müssten ihm dabei helfen. Und so hat Sarah dann zu Abraham gesagt, er solle mit Hagar, der ägyptischen Magd, ein Kind zeugen, was sie dann auch gemacht haben. Und daraus ist dann Ismael entstanden. Aber Gott wiederholt danach sein Versprechen, wie wir hier in Vers 9 lesen, und sagt, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wiederkommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Und tatsächlich, Gottes Verheißung erfüllt sich entgegen alle menschlichen Erwartungen und Isaak, das sogenannte Kind der Verheißung, wurde geboren. Und diese Geschichte zeigt uns auf so eindrückliche Weise, zunächst einmal, Gott kann und er wird sicherlich seine Verheißung erfüllen, wie er es immer tun wird und immer getan hat. Und vor allem braucht er dabei nicht unsere menschliche Hilfe. Er ist bei der Durchführung seines Plans überhaupt nicht auf unsere Mithilfe angewiesen, dass wir ihm da irgendwie nachhelfen. Aber diese Geschichte zeigt auch noch etwas anderes, nämlich Vers 8. Nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern Gottes. Paulus zeigt aus der Schrift, nicht alle, die ihrer Abstammung nach Israeliten sind, gehören automatisch zu dem Israel, zu dem geistlichen Israel, zu dem wahren Gottesvolk. Und um zu zeigen, dass nicht nur an dieser einen Stelle das so war, führt Paulus noch einen zweiten Beweis auf, der seine These noch einmal unterstreicht, nämlich die Geschichte von Jakob und Esau. Und er sagt, auch diese Geschichte zeigt wieder, ob jemand zum wahren Israel gehört, hängt nicht von seiner leiblichen Abstammung ab, denn beide Söhne waren ja Söhne von Isaak und auch Söhne von Rebekka, sondern, wie er dann sagt, Vers 11, sondern von der Berufung Gottes, von Gottes freier Entscheidung. Und Gott hat entgegen alle menschlichen Erwartungen und kulturellen Erwartungen den Jüngeren, nämlich Jakob, erwählt. Und das, wie hier auch deutlich gesagt wird, ohne dass sie etwas Gutes oder Böses getan hätten, noch vor ihrer Geburt, unabhängig von allen menschlichen Faktoren, sagt Gott, ich erwähle Jakob und Esau erwähle ich nicht. Gott erwählt nicht die, die sich als besonders würdig und gut erwiesen haben oder besonders fähig sind, irgendwas für ihn zu tun. Seine Gnadenwahl war damals und ist auch heute unabhängig von allen menschlichen Faktoren und menschlichen Leistungen. Paulus fängt in diesen Versen also an, diese These zu belegen, dass Gottes Verheißungen nicht hinfällig geworden sind. Warum nicht? Weil erstens Gott selber unabhängig von menschlichem Zutun seine Verheißungen erfüllen wird. Und zweitens, weil Gottes Verheißungen nicht allen Israeliten nach ihrer leiblichen Abstammung gelten, sondern dem wahren, dem geistlichen Israel. Und wer zu diesem wahren Israel gehört, hängt nicht von menschlichen Faktoren ab, nicht einfach dadurch, dass man von Abraham abstammt, sondern von Gottes Gnadenwahl. Und Paulus ahnt schon, dass manche seiner Leser sich mit dem, was er hier gesagt hat, sehr schwer tun werden. Und so geht er dann ab Vers 14 auf mögliche Einwände gegen das, was er hier gesagt hat, ein. Ab Vers 14 lesen wir dann, welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Niemals. Er sagt ja zu Mose, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Aus diesem Grund steht in der Schrift auch folgendes Wort, dass Gott dem Pharao sagt, die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, weil ich an dir meine eigene Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt werden soll. Wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er es will. Er lässt den einen sein Erbarmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt. Man wird mir jetzt entgegenhalten, warum zieht er uns dann noch zur Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, kann sich ja doch niemand widersetzen. So, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen, eines für einen ehrenvollen Zweck und eines für einen weniger ehrenvollen Zweck? Und was sagst du dazu, dass Gott die gewissermaßen als Gefäße seines Zorns für das Verderben bereitgestellt sind, bisher mit so großer Geduld getragen hat? Er will zwar, dass man an ihnen die Auswirkungen seines Zorns sieht und seine Macht erkennt, andererseits will er aber auch, dass man erkennt, in welch reichem Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt, uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Die Frage, die im Raum steht, ist Gott ungerecht? ist es ungerecht von Gott, manche Menschen zu retten und andere nicht. Und Paulus erklärt, wir können hier überhaupt nicht über Ungerechtigkeit auf Seiten von Gottes sprechen, weil Gottes Erbarmen, Gottes Gnade, Gottes Rettung nie irgendetwas ist, was dem Menschen zusteht. Also wäre es so, dass Gott jedem Menschen schuldet, ihm seine Barmherzigkeit zu erweisen. Wenn es danach ginge, was gerecht ist, dann hätten wir alle verdient, dass Gott uns aufgrund unserer Sünde verwirft. Uns sollte nicht überraschen, dass nicht alle Menschen gerettet werden, sondern dass überhaupt welche gerettet werden. Denn Erbarmen und Barmherzigkeit ist nur dadurch Barmherzigkeit, dass sie völlig unverdient ist und dass Gott sie uns aus völlig freien Stücken gewährt und nicht deshalb, weil er dazu gezwungen ist, weil er es muss, sondern aus freien Stücken. Es ist interessant, wann Gott diese Worte zu Mose sagt, die Paulus hier in Vers 15 zitiert. Er sagt da ja, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich Mitleid mit jemandem habe, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Und das sagt Gott zu Mose in 2. Mose 33, direkt nachdem das Volk ein goldenes Kalb angebetet hat und eigentlich von Gott abgefallen ist. Und durch Mose Fürsprache für sein Volk lässt Gott dann von seinem Zorn ab und gewährt diesem Volk erneut Erbarmen. Hatten sie das verdient, dass Gott ihnen barmherzig ist? Nein, sie hatten es nicht verdient. Haben wir es verdient, dass Gott uns vergibt und mit uns barmherzig ist, trotz unserer vielen Sünden? Wir haben es genauso wenig verdient. Anstatt mit Gott zu hadern, sollten wir ihm danken für sein unverdientes Erbarmen, dass er niemandem schuldet und auch nicht einen Menschen gibt, wie diese Geschichte auch vom Pharao zeigt. Vers 18, wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er es will. Er lässt den einen sein Erbarmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt. Paulus geht dann noch auf einen anderen Einwand ein, ab Vers 19. Wie kann Gott dann überhaupt noch Menschen zur Rechenschaft ziehen, wenn man sich seinem souveränen Willen sowieso nicht widersetzen kann? Paulus antwortet auf diesen Einwand mit einer Gegenfrage, nämlich der Frage, hast du vergessen, wer du bist? Wir sind Geschöpfe, er ist der Schöpfer und nicht umgekehrt. Er hat jedes Recht, mit seinen Geschöpfen so zu verfahren, wie er will. Stellt euch mal vor, wir würden als Gemeinde einen Töpferkurs machen und manche von euch würden dann eine schöne Vase machen oder einen Teller und ich würde vielleicht versuchen, ein Töpfchen zu machen, weil unser Kleinster bald lernen muss, aufs Töpfchen zu gehen. Und ich würde versuchen, aus Ton ein Töpfchen zu machen. Und dann stellt euch vor, dieser Tonklumpen würde auf einmal anfangen, mit uns zu reden oder mit mir zu reden und sagen, hey, was machst du denn da? Warum machst du denn ein Töpfchen aus mir? Wie würden wir darauf reagieren? Also ich glaube, wir wären erstmal alle überrascht, dass der Ton mit uns sprechen würde. Aber würden wir nicht auch irgendwie sowas sagen wie, also hör mal, ich bin hier der Töpfer und du bist der Ton und ich mache aus dir, was ich will? Und Paulus verwendet dieses Bild, um zu zeigen, er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Und Gott ist frei in seinen Entscheidungen. Er kann tun, was er will und wie er es will. Und das nennen wir, Gott ist souverän. Er ist frei in seinen Entscheidungen. Und ich habe das in den letzten Wochen immer und immer wieder gesagt, dass Paulus sehr wohl menschliche Verantwortung lehrt. Paulus sagt nicht, dass wir einfach nur determiniert sind und gar nichts machen können. Paulus lehrt, dass wir eine Verantwortung vor unserem Schöpfer haben. Dass der Mensch verantwortlich ist für seine Entscheidung, ob er ihm vertraut oder ob er ihn ablehnt, ob er glaubt, ob er nicht glaubt. Aber hier erinnert Paulus uns daran, dass Gott unabhängig von menschlichen Wollen und Handeln das Recht hat, mit seinen Geschöpfen zu verfahren, wie er es will. Und Gott will sowohl an den Gefäßen seines Zorns seine Gerechtigkeit erweisen, indem er Sünde bestraft, als auch seine Barmherzigkeit, indem er an den Gefäßen seines Erbarmens zeigt, wie groß und wie unverdient seine Barmherzigkeit ist. Und in gewisser Weise, sagt Paulus, ist es so, dass man erst vor diesem Gericht Gottes, vor dem Zorn Gottes, dass man dann erst begreifen kann, wie groß eigentlich Barmherzigkeit ist, wie groß dieses unverdiente Geschenk ist, dass wir nicht unter dem Gericht sind, sondern dass wir völlig unverdient das Leben geschenkt bekommen. Paulus macht später noch einmal diesen Punkt ganz ausdrücklich, aber wir können das hier schon sagen, von Gott zu einem Gefäß der Barmherzigkeit gemacht zu werden, gibt uns überhaupt keinen Anlass, stolz zu sein, sondern sollte uns sehr, sehr demütig machen. Paulus sagt das hier sehr deutlich: Es liegt nicht an uns, dass Gott uns zu Gefäßen des Erbarmens gemacht hat. Nichts in uns hat ihn zu dieser Entscheidung bewegt. Gott sagt, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Und aus keinem anderen Grund. Und lasst uns das nicht vergessen, dass wir, wie Paulus es an anderer Stelle sind, aus Gnade gerettet sind und dass es in uns keinen Grund gab, warum er das getan hat. Dass es keinen anderen Grund gab, außer dass Gott gnädig mit uns sein wollte. Es gibt nichts, wofür wir uns selbst rühmen können, wofür wir uns selbst auf die Schulter klopfen können. Jeder, der gerettet ist, sagt Paulus, verdankt es allein der Barmherzigkeit Gottes. In den letzten Versen dieses Abschnitts geht Paulus nochmal näher auf diese Gefäße des Erbarmens ein. Wer sind denn die Empfänger seiner Gnade? Und die Überraschung, die jetzt in diesem Abschnitt kommt, ist, es sind nicht nur Juden, sondern es sind auch Heiden. Ich lese uns ab Vers 24. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr, also an der Herrlichkeit, teilzuhaben und hat auch uns berufen. Nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern, wie er es im Propheten Hosea sagt. Ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Ich werde die meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war. Gerade dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht Gottes Volk, werden sie Söhne und Töchter des lebendigen Gottes genannt werden. Und Jesaja ruft im Hinblick auf Israel aus, selbst wenn die Israeliten so zahlreich wären wie der Sand am Meer, wird doch nur ein kleiner Teil von ihnen übrig bleiben und gerettet werden. Denn was der Herr angekündigt hat, das wird er ohne Einschränkung und ohne Verzögerung auf der ganzen Erde ausführen. Was Jesaja hier über Israel voraussagt, sagt er auch an einer anderen Stelle. Es heißt dort, hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einige von unserem Volk übrig gelassen, dann wäre es uns wie Sodom ergangen. Es wäre mit uns dasselbe geschehen wie mit Gomorra. In gewisser Weise hat Paulus seine Leser schon damit überrascht, dass nicht alle Israeliten zum wahren Israel gehören. Aber die viel größere Überraschung kommt hier am Ende, nämlich dass zu dem wahren Israel jetzt auch die gehören, die vorher nicht dazu gehört haben, nämlich die sogenannten anderen Völker, die Heidenvölker. Die große Überraschung ist, dass von Israel nur ein kleiner Überrest gerettet ist, wie wir in Verse 27 bis 29 sehen, aber dass die Heidenvölker in großen Scharen zu dem Messias strömen und ihn annehmen. Die meisten Juden zu der damaligen Zeit hätten genau das Gegenteil erwartet, eine große Menge der Juden und ein klitzekleiner Anteil von Heiden. Aber Paulus sagt, es ist genau umgekehrt zu dieser Zeit. Für die Juden aus der Zeit war es also keine Überraschung, dass Juden zu dem Volk Gottes gehören würden, aber Heiden? In ihnen sahen sie vor allem die, die Gottes Zorn verdient hatten, dass aber gerade sie in so zahlreichem Ausmaß in das Gottesvolk aufgenommen wurden, unterstreicht umso mehr Gottes große Barmherzigkeit. Und auch das war schon von den Propheten angekündigt worden. Paulus zeigt hier, das, was er hier vertritt, ist nicht irgendwie was völlig Neues, sondern es deckt sich genau mit dem, was die Propheten schon angekündigt haben. Und Paulus versteht nämlich genau so diese Aussage aus dem Propheten Hosea, wo es heißt, ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Ich werde die meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war. Gerade dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht Gottes Volk, werden sie Söhne und Töchter des lebendigen Gottes genannt werden. Ich liebe diese Verse, weil sie die skandalöse Gnade Gottes zeigen. Die, von denen man sagt, niemals, hoffnungslos, ganz weit weg von Gott, die bringt Gott in sein Volk, um seine erstaunliche Gnade zu zeigen. Ich wünschte mir, wir würden mehr begreifen, dass auch wir, bevor wir gerettet waren, auch solche waren, nicht mein Volk. Wir würden umso mehr über Gottes erstaunliche Gnade auch uns gegenüber staunen, wenn wir das sehen würden. Wenn du an Jesus Christus glaubst, sagt uns auch dieser Text, gehörst du zu dem Volk Gottes. Wie kam es dazu? Hast du das getan? Hast du das bewirkt? Nein. Gott hat dich durch die Verkündigung des Evangeliums berufen. Und so wie Gott auch uns berufen hat, kann er auch andere berufen, auch dazu zu gehören. Man sagt manchmal, wenn man einmal Fahrradfahren gelernt hat, dann kann man das eigentlich nicht wieder verlernen. Denkt ihr, Gott hat es verlernt, Menschen zu retten, die ganz weit weg von ihm sind? Nein, das wäre absurd. Gott kann immer noch Menschen retten, von denen wir denken, die sind ganz weit weg von Gott. Niemals. Hoffnungslos. Und wer sind die Menschen, über die du das vielleicht denkst? Menschen, wo du sagst, Gott kann diese Menschen nicht retten. Sie sind zu weit weg von Gott. Dieser Vers zeigt uns, dass Gott gerade solche Menschen berufen kann, die, von denen wir denken, unmöglich, unerlösbar. Und diese Verse verändern auch dadurch unsere Sichtweise auf Evangelisation. Wir denken ja oft, das ist etwas, was wir tun, vielleicht was wir für Gott tun. Aber diese Verse zeigen uns, dass Evangelisation vor allem etwas ist, das Gott tut. Durch die Verkündigung des Evangeliums ruft er Menschen zu sich. Aus lauter Barmherzigkeit macht er sie zu seinem Volk, dadurch, dass sie an Jesus Christus glauben. Und dabei ruft Gott ein Volk zusammen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen, die miteinander verbunden sind durch ihren gemeinsamen Retter Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus sagt in Vers 5, er ist wahrhaftig der, der für immer und ewig zu preisende Gott. Lasst uns Gott preisen für seine Barmherzigkeit, für seine Gnade und dafür, dass er wirklich groß und erhaben ist. Herr, wir danken dir und wir loben und preisen dich dafür, dass du an uns, den Gefäßen deines Erbarmens, deine Barmherzigkeit erwiesen hast. Wir hatten es nicht verdient, wir waren einst nicht dein Volk, aber du hast uns in deine Familie, in dein Volk aufgenommen, aus lauter Erbarmen. Nicht, weil du in uns etwas gesehen hast, was uns würdig machen würde, sondern einfach, weil du barmherzig bist. Und wir bitten dich, dass dieser Blick auf dein Handeln, unser Denken darüber verändert, welche Menschen du noch dazu rufen möchtest und in dein Volk aufnehmen möchtest. Lass uns niemals denken, dass es Grenzen gibt für deine Berufung, sondern dass du Menschen aus allen verschiedenen Kulturkreisen, Nationen, Völkern, Hautfarben, was auch immer, zu dir rufen möchtest, damit sie alle eins und verbunden sind in Jesus Christus, unserem herrlichen Erlöser. Amen. Dann singen wir jetzt noch ein Lied gemeinsam und danach werden wir das Abendmahl miteinander feiern.
hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still. Ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin.